zur 92. Ausgabe vom Aus dem Maxseat Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute mal wieder in der normalen Viererrunde dabei und machen auch unserem Namen alle Ehre. Hallo, Jan in Köln.
Hallo zusammen.
Hallo nach Berlin an den Tim.
Einen schönen guten Abend.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch wieder in Köln. Und ja, wie ihr im Intro schon gehört habt, ist auch einer von uns ein bisschen weiter noch weg, als es normalerweise der Fall ist. Hallo Moritz, wo treffen wir dich denn an heute?
Ja, ein fröhliches 92 Olé aus Buenos Aires, wo ich gerade verweile. Und genau, die Aufnahme, die ihr gehört habt, ist von gestern Abend. Da bin ich nämlich netterweise mitgenommen worden von Leuten zu einem Erstligaspiel in der argentinischen ersten Liga. Und ich muss euch sagen, liebe Freundinnen und Freunde, Fußball kann so schön sein. Einfach, also erstmal so diese Grundvoraussetzung, dass Sommer ist, riesen altes Stadion, Open Air, sehr steil, alles total eng am Spielfeldrand, am Spielfeld dran. Ich muss zugeben, ich habe für dieses Spiel Karten bekommen, weil die einer der wenigen Clubs sind, die ihr Stadion nicht regelmäßig komplett ausverkaufen. Was natürlich nicht ganz für diesen Verein spricht, es sprechen aber sehr viele andere sehr für diesen Verein und das möchte ich
euch ganz kurz erzählen. Du musst den Namen des Vereins genau mitteilen.
Der Verein heißt Vélez Sarsfield und ist gegründet worden, ich muss euch das kurz ein bisschen erzählen, was echt ein paar schöne Geschichten sind. Ist gegründet worden Anfang des 20. Jahrhunderts von italienischen Einwanderern.
Das überrascht.
Deswegen, das nicht, genau. Dass ich jeden einzelnen Buenos Aires Fußballverein zu.
Genau, und die haben sich nämlich immer zum Kicken in der Bahnstation Vélez Sarsfield getroffen. Deswegen der Verein, der überhaupt nichts mit diesem argentinischen Anwalt aus dem 19. Jahrhundert zu tun hat, so heißt. Was ich schon mal super finde. Ansonsten hatten die so als Trikotfarben halt die italienischen Flaggen immer. Und dazu gibt es auch noch eine schöne Geschichte, weil mittlerweile und seit langem sind die eben blau-weiß. Das kam so. Irgendein findiger Geschäftsmann aus dem Inland hat sich gedacht, es gibt so viele Fußballvereine in Buenos Aires, ich druck einfach mal auf Verdacht hunderte so Trikots und Fußballtrikots, fahre nach Buenos Aires und werde die los. Dann kommt er in Buenos Aires an und stellt fest, es gibt keinen Verein, der blau-weiß als Vereinsfarbe hat. Wenn ihr euch dieses Trikot von denen mal anschaut, da war er nämlich dann doch wieder ein findiger Geschäftsmann. Er hat nämlich dann gesehen, dass sein Trikot-Design, ein weißes Trikot mit so einem großen V, was quer über die Brust ging, in Blau ging. Und dann hat er gedacht, es gibt zwar kein blau-weißes Team, aber es gibt ein Team, was ein V im Namen hat. Und dann ist er da gegangen und hat gesagt, Leute, ihr wollt doch bestimmt blau-weiß werden. Ich hätte hier Trikots für euch mit dem V auf dem Trikot. Und so ist es tatsächlich passiert. Seitdem ist Vélez Sarsfield eben in blau-weiß mit diesem V. Es gibt, also die größten Erfolge waren von denen übrigens 94, haben die Libertadores gewonnen und auch gegen Milan richtig? Den Weltpokal, also man kann sie noch so ein bisschen kennen. Es gibt noch eine ganz schöne Nebengeschichte, die ich auch noch erzählen muss, dann bin ich fast fertig. Die argentinische erste Liga ist ja irgendwie in zwei Gruppen aufgeteilt und zwar so, dass jeder Verein immer einmal pro Saison auch gegen den Erzfeind spielt. Also Boca gegen River und so. Ne? Das ist irgendwie so aufgeteilt, dass es halt immer ein Klassiko gibt, wo du dieses Duell hast, dass du gegeneinander spielst. Jetzt ist aber der Erzfeind von diesem Verein irgendwie seit über 30 Jahren in den Niederungen des immer noch semi-professionellen zweit- bis fünftklassigen Fußballs abgestürzt. Das heißt, Vélez hat halt seit Ewigkeiten kein Klassiko Und dann wird das immer so gemacht, dass dann halt, dann spielt man halt gegen die andere Mannschaft seinen Klassiko, die halt auch keinen Erzfeind hat in den Ligen. Das ist ein bisschen so, als würde man immer als Letzter gewählt bei den Sportmannschaften. So. Ja. Ansonsten, es ist einfach schon beeindruckend, so die Stimmung und wie das läuft mit den Barras, die dann natürlich inszenieren die sich auch so ein bisschen und singen halt auch die ganze Zeit spielunabhängig durch. Es wird dann halt mal lauter, wenn es besser wird und weniger laut, wenn es gerade vor sich hin plätschelt, das Spiel. Aber es ist trotzdem schon ziemlich geil. Und dann wurde das Spiel, leider, die haben lange geführt und haben in der 87. Minute noch den Ausgleich kassiert. Verdientermaßen, muss man sagen. Ja, ansonsten an Spielern muss ich noch zwei Spieler herausheben. Einer, weil der einfach geil ist, der würde euch auch gefallen. Der ist verpflichtet worden, eigentlich völlig andere Preisklasse als Willis Sarsfield. Hat er aber einen schweren Kreuzbandriss. War deswegen kurz vereinslos. Wurde dann verpflichtet, hat bei Boca gespielt und war auch irgendwie mal in Europa und so. Also der Megastar, der mega gehypt wird, der aber halt die ganze Zeit so über das Spielfeld trottet. So ein bisschen wie Sascha Rösler oder so. Oder schlimmer, Sascha Mölders. Also man sieht ja auch an, dass er nicht mehr so viel und schnell laufen kann. Und der wird aber super gehypt. Und ich habe unseren hoffentlich nächsten Linksverteidiger spielen sehen. Ja, wirklich Bombe. Ortega heißt der. Mega guter, junger Linksverteidiger. Ja, kann ich nur empfehlen. Wenn uns da jemand zuhört, lieber Christian Weber, frag doch mal bei Willis Sarsfield an. Ansonsten habe ich das Gefühl, das Niveau war jetzt nicht so krass. Aber ja. So fußballerisch, meine ich.
Ja, gut, sehr aber, physisch. Du hast jetzt ja auch in letzter Zeit viel Fortuna geguckt, ne? Also,
ja, ist halt natürlich auch ein anderes. Ne? Das Auge ist ja auch träge. Du siehst ja den perfekten Pass, ja, und dann passiert der nicht auf dem Platz. Und dann bist du irritiert, weil du ihn so gewohnt bist.
Genau.
Aber konntest du in der 87. Minute wenigstens mit deiner Expertise von der Fortuna tröstende Phrasen raushauen, so die halt dann, so ist der Fußball, ach Mann, musste früher das 2-0 machen, ich weiß es nicht. Was sagt
ja, man? Ja, also, was sagt man da? Tja, das Zentrum war halt viel zu offen die ganze Zeit und wir haben drum gebettelt, die ganze zweite Halbzeit, also bitter, also, aber sie haben drum gebettelt, so, muss ich anders nicht sagen. Und dann Estudiantes, das war der Gegner. Genau, ich war nämlich, die waren in Rot-Weiß. Das war natürlich total komisch, gegen Rot-Weiß zu sein. Ja, die hatten irgendwie auch ihre besten Spieler geschont, weil sie zwischendurch noch Copa spielen mussten. Und die kamen dann in der zweiten Halbzeit irgendwie alle drauf, Stück für Stück. Naja. Aber was halt krass ist, aber wahrscheinlich ist es überall so, einfach sowas wie 85% der Spieler kommen halt aus der eigenen Jugend und sind halt alles Leute, die halt da aus der Umgebung kommen. Ist auch, also gibt irgendwie viel Identifikation. Wir saßen da relativ nah. Ach, das muss ich auch noch erzählen. Ein Highlight war auf jeden Fall der Gästetrainer. Der hätte halt einfach nur noch eine Zigarette gebraucht und dann hätte ich ihn halt einfach komplett abgefeiert. Er hatte so richtig hässliches, graues, olles T-Shirt an, so, wo halt nichts drauf stand oder sonst wie. Und so eine Jogginghose halt, dann so ein Goldkettchen und so ein Fukuhila, aber mit Flat hinten. Und es war einfach nur fantastisch. Der wurde halt auch, der hat halt nur rumgepöbelt, wurde halt die ganze Zeit vom Schiedsrichter ermahnt und er war wirklich so ein Drei-Tage-Bart, aber nicht kultiviert, sondern einfach nicht gepflegt. So ein ganz herrlicher Typ. Und dann noch mit diesem Goldkettchen, genau. Also eigentlich hätte ich ihn gerne noch Kette rauchend gesehen. Ich hätte euch noch ein Bild zukommen lassen.
Ja, ich habe ihn jetzt natürlich schon gegoogelt. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige.
Aber wenn er mal Estudiantes Trainer ist, ist das ja doch irgendwie ein respektabler Typ, oder?
Absolut. Ich bin immerhin Libertadores
gerade. Sah halt nur lustig aus. Und hat sich halt auch lustig gegeben. Der hat wirklich die ganze Zeit rumgepöbelt.
Ricardo Zielinski. Sehr gut. Ah, fantastisch. Ja, da hast du ja ein sehr gutes Fußballwochenende gehabt. Weil nicht nur das 1-1 in Buenos Aires gesehen, sondern auch das nie gefährdete 3-0 der Fortuna gegen Ingolstadt.
Ja, ich muss, glaube ich, wirklich ziemlich, ziemlich lange überlegen, wenn ich mich versuche zu erinnern, wenn ich das letzte Mal in einer dermaßen Bierruhe ein Fußballspiel der Fortuna geschaut habe. Das ist wirklich extrem lange her.
Oldenburg vielleicht.
Ja, gut.
Das Oldenburg im Ohrensessel, ja.
Ja. Ja. Aber besprechen tun wir es trotzdem, oder?
Besprechen tun wir es trotzdem. Und ja, zumindest im Vorfeld musste man ja doch ein bisschen die Luft anhalten, nachdem es bei der Testung im Training den einen oder anderen Corona-Fall gab bei der Fortuna. Das ist ja dann heute auch noch weitergegangen. Da kommen wir sicherlich später in der Folge nochmal zu. Was aber zumindest erstmal hieß, dass der ein oder andere Spieler ausfiel und das namentlich aus der Startelf Nicola Gavori, für den kam Florian Hartherz zurück in die erste Mannschaft und Appelkamp kam zurück, genauso wie Ruben Hennings auch von seiner Sperre zurückkam. Was hieß, dass Tune wieder auf das altbekannte 4-4-2 bauen konnte.
Tut mir leid. Das hat Fotos in die Kugel. Es tut mir leid, Ludes. Oh Gott, ey, das stimmt. Die Zigarette fehlt auch bei dem Mann. Aber ansonsten ist das Gott von dem Trainer.
Wir können das an unsere Hörerinnen und Hörer auch noch bei Twitter oder sowas, können wir dieses Foto noch reinstellen. Entschuldigung.
Bei Instagram.
Bei Instagram, richtig.
Sorry. Das ist halt auch schön, weil dieses Foto steht halt im Moment schon auch in sehr schönem Kontrast zu dem von dem Arsch. Halt, habe ich das schon wieder weggemacht. Ah. Es gibt halt so ein geiles Bild bei Transfermarkt von dem, das wahrscheinlich das Bild ist, wie der halt aussieht, wenn der halt in der Copa Libertadores coacht und halt einfach 10-mal so solide aussieht.
Alter, aber es gibt ja auch schon gute Fotos von dem mit Goldkettchen, ey, Junge.
Oh Mann, okay, da haben wir ein bisschen den Faden verloren, aber...
Entschuldigung.
Nach so einem 3-0-Sieg kann man auch mal ein bisschen... freier von der Leber weg.
Genau.
Wild durch die Gegend moderiert.
Auch ohne Nicola Gavori.
Nicola Gavori, der gefehlt hat, hat Hartherz gespielt. Ich denke, Zielinski hätte ihn auch aufgestellt. Okay, sorry. Also zurück zum Spiel. Ein klassisches 4-4-2, wie es klassischster, rüßlerischster hätte nicht sein können, erwartete uns dann am Sonntag, genau, gestern.
Ja, auch ein bisschen wie erwartet, muss man sagen. Ich glaube, wir hatten das ja irgendwie auch so ein bisschen im Vorhinein, also letzte Woche auch schon angesprochen, dass das so ein bisschen das ist, was wir erwarten, dass Ingolstadt im 4-4-2 starten würde, dass Tune seinen 4-4-2 dagegen stellt und genau das ist dann ja im Grunde auch passiert. Und die Tunesche Fortuna hat mal wieder gezeigt, dass sie genau sich da auf ihre Stärken halt berufen kann, dass man halt den Gegner spiegelt und dass man dann in der Lage ist, die individuelle Klasse in diesen Duellen halt auszuspielen. Und das hat ja wirklich gegen die Ingolstädter hervorragend funktioniert. Und ich glaube, da muss man vor allen Dingen die rechte Seite der Fortuna mal wieder hervorheben. Die einfach mit der defensiven Seite der Ingolstadt, der Ingolstädter gemacht hat, was sie wollte.
Der Schanzer kannst du auch als Alternative nutzen. Ja. Wunderbare Umschreibung.
Selbstbezeichnung, man soll ja immer die Selbstbezeichnung.
Selbstbezeichnung, der Schanzer. Okay. Ja. Das stimmt, es war halt die rechte Seite, die eigentlich das Spiel dominiert hat. Man muss aber sagen, dass die Fortuna
Während sie selber ja tatsächlich den, wenn sie mal ausnahmsweise mal nicht im Ballbesitz war, was fast nie der Fall war, sie hatten glaube ich fast 70% Ballbesitz oder so, wenn Ingolstadt versucht hat, auch so ein bisschen draufzugehen, so ein bisschen das Pressing aufzuziehen, die Fortuna das einfach ziemlich ins Leere laufen lassen, dann auf eine mehr oder weniger mit einer Dreierkette hinten gespielt, also Sobotka hat sich ja zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen, um dann die beiden anlaufenden Stürmer der Schanzer aufzunehmen oder halt besser umspielen zu können. Und dann ging der Ball halt raus. Und das ist eigentlich ziemlich simpel, aber
ziemlich auch eigentlich erwartbar für Ingolstadt, aber dann setzt sich trotzdem die individuelle Klasse durch.
Ja, aber ich fand wirklich schon krass, wie häufig man einfach gesehen hat, dass es einfach immer das gleiche Schema war, was die Fortuna gespielt hat. Es war einfach immer, man baut halt hinten ein bisschen auf, spielt dann halt den langen Ball raus auf Hennings oder Ginczek, die lassen nach hinten prallen oder halt zur Seite. Also ließen dann halt meistens auf Kuba, also wenn dann halt Sobotka mit den Innenverteidigern aufgebaut hat, haben dann halt die beiden Stürmer zu Kuba in die Mitte prallen lassen oder halt auf den Außen. Dann ging der Ball halt irgendwie, dann wurde der Ball halt irgendwie nochmal zwischen außen und Cello oder Kuba nochmal hin und her prallen gelassen und dann ging man halt über rechts. Hatte man meistens dann halt irgendwie den Raum hinter Marcel Gauss halt frei, so dass man Naray in die 1-gegen-1 Situationen halt schicken konnte. Wenn Naray dann halt irgendwie nach innen gezogen ist, gab es halt irgendwie immer wieder Platz für Matze Zimmermann gegen Franke, gegen den Linksverteidiger der Ingolstädter. Und es hat einfach immer und immer wieder funktioniert. Immer dieses gleiche Schema. Und sorgte halt eben ja dann auch schon dafür, dass es nach ein paar Minütchen direkt 1-0 für die Fortuna steht.
Also ich möchte das, du hast vollkommen recht, Lou, aber es hat ja nur in der ersten Halbzeit so funktioniert. Nach der roten Karte hat es nicht mehr so funktioniert, weil zu dem Schema ist nämlich, glaube ich, nicht unwichtig, weil zu dem Schema, wie die Fortuna das gemacht hat und warum das ja geglückt ist, gehört ja auch, dass die Ingolstädter halt sehr luftig da standen. Also wir hatten ja in der Vorbesprechung gedacht, das könnte schwierig werden gegen eine Mannschaft, die da Beton anrührt, die im Bus parkt oder so, die halt auswärts spielt, die nicht mehr so viel zu verlieren haben. Aber es war sehr, sehr viel Platz zwischen den Ketten, würde ich jetzt mal sagen, bei Ingolstadt. Die standen auch häufig zu hoch, glaubten dann halt anlaufen zu können oder halt dann bis Pressing spielen zu können, was aber halt immer dann, wie beschrieben worden ist, von der Fortuna relativ leicht umgangen werden konnte. Und dieses 1-0, das darf ja nie fallen. Also, das weiß doch jeder, der gegen Fortuna Düsseldorf spielt und sich darauf vorbereitet. Das F-ste da auf der rechten Seite eigentlich, das ist ja nicht irgendwie sophisticated, brillant gemacht. Das ist schon gut gemacht, aber es ist schon gut gemacht, okay. Aber das ist ja kein besonders cleverer Spielzug, der da passiert, sondern die spielen sich halt hin und her den Ball und dann ist er halt frei. Man kann halt pflanzen und dann steht halt Ginczek da vollkommen frei und kann wirklich gut einköpfen.
Aber also ich meine, um ein Haar hätte ja das Abwehrbein diesen steilen Ball auch zur Ecke geklärt von, war das dann Franke wahrscheinlich? Wenn ihr sagt, das war der nicht zu beneidende Spieler, der dort auf der rechten Seite verteidigen musste, also von Ingolstadt aus gesehen auf der linken Seite. Und ich meine, dass den Naray da noch so rumkriegt, das ist auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass halt dann irgendwie da in der Mitte auch schon abgeschaltet wurde, weil man dachte, es wird eine Ecke so. Da hat, glaube ich, von den Innenverteidigern niemand mehr mit gerechnet. Und ja. Ich meine, ist aber natürlich trotzdem eine Sache auch der Qualität der Abwehrspieler. Und auch dieses zu hohe Stehen, da habe ich mich zwischendurch immer gefragt, wollen die jetzt von vornherein irgendwie Risiko gehen oder wissen die, dass Fortuna immer mit allerhöchster Eisenbahn Spiele beginnt und wollen die möglichst früh Fortuna schocken? Keine Ahnung, aber ich fand auch, dass das sehr luftig war. Ja, und dann wurde es ja glücklicherweise auch in der vierten Minute direkt bestraft.
Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Ingolstadt, und das ist ja dann im Laufe dieser Halbzeit auch ein paar Mal so ein bisschen geglückt, dass die eher so sich überlegt hatten, quasi ein bisschen vorne zu lauern. Also auf Ballgewinne, die sie irgendwie um den eigenen 16 herum oder sowas haben, dann da schnelle, steile Pässe nach vorne zu bekommen. Und das hat ja auch ein paar Mal so ein bisschen geklappt. Das ist halt gut wegverteidigt worden, aber ich hatte so ein bisschen kurz Preußer-Vibes. So Fortuna stürmt an und dann ist da plötzlich eine ziemliche Lücke zwischen Verteidigung und Mittelfeld, weil viele nach vorne gerückt sind. Und es ist dann immer gut wegverteidigt worden. Aber es gab ja schon so ein paar Chancen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Ingolstadt versucht halt das. Die haben sich gedacht, Fortuna wird uns halt reindrücken. Und dann stellen wir aber irgendwie drei Mann relativ weit nach vorne, um dann die irgendwie steil und schnell schicken zu können.
Ja, die ja, es ist eine Stunde. Die war schon, ich sag mal, was die Anzahl an Chancen auch angeht und diese, was du angesprochen hast, Moritz, diese schnelle Gegenstöße. Ich würde jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, weil es dann nicht gut genug am Ende genutzt wurde, aber da hat man schon gesehen, wie eng diese zweite Liga auch ist und dass diese 15 Punkte halt nichts bedeuten. Aber ach, auf lange Sicht, wenn man die 90 Minuten insgesamt sieht, weiß man halt schon, warum Ingolstadt da unten steht. So.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein komischer Satz, aber für eine Mannschaft, die in der vierten Minute das 1-0 macht. Aber die Fortuna hat tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, um in das Spiel dann reinzukommen. Ich glaube, diese ganzen Dinge, die ihr da beschreibt, die mussten, die hatten auch ziemlich Lücken, die sie ja mit einigem Laufaufwand wieder schließen mussten. Also richtig souverän war das auch nicht. Die Ballsicherheit war am Anfang auch nicht da in dieser Phase. Da ging dann schon was verloren. Und vielleicht können wir jetzt schon einen Namen nennen, der irgendwie in diesem Spiel eine sehr ambivalente Rolle gespielt hat. Jakub Piotrowski, der einfach Piotrowski-Dinge gemacht hat. Im maximal Guten wie im Schlechten halt auch wieder. Es ist ein ganz schwer zu fassendes Spiel von Fortunas Nummer 8.
Ja, also da, ich bin ja der größte Kuba-Kritiker und muss da jetzt natürlich sofort einschreiten. Es tut mir leid, aber gerade am Anfang hätte er das Spiel einfach für die Fortuna auch alleine verlieren können. Ne? Also ich habe hier in der 18. Minute schon stehen, dass er halt den dritten virtuellen Gegentreffer verschuldet hat. So, also das waren wirklich im Ganzen, also in der ersten Halbzeit waren es, glaube ich, insgesamt vier völlig unmotivierte Fehlpässe in die Aufrückbewegung. Also zweimal ist es, wo er halt quasi mit Blick aufs gegnerische Tor mit Raum zum nächsten Gegenspieler halt den Ball dadurch verliert, dass er dann einfach abdreht, völlig unmotiviert, ohne dann irgendwie den Ball irgendwie zum Mitspieler zu geben, ohne den Ball halt am Laufen zu halten. Ja, halt einfach abdreht und den Gegenspieler halt den Rücken zudreht. Das ist sowieso irgendwie was er unglaublich häufig macht. So, das war halt zweimal und zweimal hat er den Ball quasi am Strafraumeck, hat alle Möglichkeiten und spielt dann halt einen Ball irgendwie in die Mitte, wo niemand steht. So, und weiß ich nicht, und dreimal von diesen vier Bällen ist Fortuna halt dreimal komplett offen und da haben sie einfach nur Glück, dass Ingolstadt das halt irgendwie nicht besser ausspielt. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen irgendwie auch der Grund, warum die halt hinten drin stehen. Ne? Also ich finde, wenn man sich überlegt, man hätte sich halt diese Fehler gegen einen anderen Gegner erlaubt, dann wäre man da mit Sicherheit nicht so easy mit einem 2-0 in die Pause gegangen.
Daniel Thun ist ja in der Pressekonferenz da ziemlich nonchalant drüber hinweggegangen. So nach dem Motto, ja, mir gefallen halt Spieler besser, wenn sie halt auch mal was riskieren. So nach dem Motto, so ungefähr hat das formuliert. Aber ich habe mir da halt auch gedacht, ja, das ist auch die mangelnde Erfahrung von Daniel Thun mit Jakub Piotrowski.
Und der riskiert ja nichts. Das ist ja das.
Nee, genau, das ist nämlich auch das. Also vielleicht war das auch nicht genau. Vielleicht war das auch nicht perfekt wiedergegeben, was Thun da gesagt hat. Ne? Vielleicht hat er es auch nicht so gesagt, aber weil diese wirklich unter wenig Gegnerdruck, wie Lu das beschrieben hat, Fehlpässe, die kennt man von ihm ja schon. Ja. Und Jakub Piotrowski ist so ein Spieler, wenn man, es gibt ja so die Überlegung, würde man Mannschaften wiedererkennen, wenn quasi so ein Spiel gezeigt wird, nur mit Avataren und man vorher nicht weiß, wer eigentlich spielt. Ja, das heißt, du hast zwei Mannschaften, wo alle gleich aussehen, außer natürlich die Trikotfarbe, aber die Trikotfarbe ist nicht verräterisch für die Mannschaft. Und wie erkennt man die Fortuna da wieder? Ja, ganz klar über die rechte Seite, Narei und Zimbo, die geben den ersten Indikator. Und dann fällt dir im Mittelfeld so ein maximal frustrierender Spieler auf. Und da weißt du es eigentlich, das muss Fortuna Düsseldorf sein. Und Jakub Piotrowski spielt im Mittelfeld. Weil er hat nämlich, und deswegen, da würde ich jetzt schon die Gegensprech hier einbringen. Er hat aber auch Dinge gemacht, die wirklich gut waren. Also er hat ziemlich viele Zweikämpfe geführt und auch gewonnen. Den Pass zum 2-0 sei hier auch mal erwähnt, der ist auch nicht so schlecht. Also ich kann auch verstehen, wenn man ihn als wichtigen Faktor für dieses 3-0 mit hier reinnimmt, aber so ganz, ganz überzeugt hat er mich halt auch nicht. Es war halt ein ambivalentes Spiel mit Licht und Schatten. Er ist halt nach wie vor ein ziemlicher Flipper.
So. Ja. Ich muss euch mal eine Frage stellen. Meint ihr, Kuba ist besser, wenn er weniger Zeit hat? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass er, also er ist ja auf jeden Fall nicht pressingresistent. Also ich glaube, der ist jetzt nicht derjenige, den man, wenn ihn zwei Gegner halt schon ansprinten, auf ganz, ganz engem Raum halt irgendwie anspielen sollte und dann dreht er sich da irgendwie raus oder so. Aber wenn er allgemein weniger Zeit hat, sodass er gar nicht erst irgendwie ans Überlegen kommt, ist er da besser? Weil ich hatte jetzt das Gefühl, gegen Schalke zum Beispiel, als das der Fall war, auch wenn er dann natürlich genauso irgendwie nicht so attackiert wurde, wie man ihn eigentlich hätte attackieren können, aber er hatte mit Sicherheit viel weniger Zeit und viel weniger Entscheidungsmöglichkeiten, als er das jetzt irgendwie gegen Ingolstadt hatte. Da hat er mir zum Beispiel viel, viel besser gefallen.
Also du meinst, ist er besser, wenn er nicht darüber nachdenken kann, was er gleich als nächstes tut?
Ein bisschen so wie dieses Klischee mit den Stürmern, wo man immer sagt, nicht nachdenken, ne? Wenn je weniger man nachdenkt, desto besser und so weiter. Und die Chance hat er vergeben, weil er so viel drüber nachdenken konnte und sowas.
Ich habe den Eindruck, dass Piotrowski ein Spieler ist, dem du vorher klar seine Rolle definieren musst. Und der ziemlich genaue Anweisungen braucht. Man erinnert sich an das Röslersche 1:1 Coaching mit Piotrowski. Und da haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber vielleicht wusste Uwe Rösler einfach auch ein bisschen, was er da tut. Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was Tune tatsächlich ja auch schafft, die Spieler halt, die individuelle Klasse der Spieler hervorzuheben. Das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass er den Spielern halt in dem bestärkt, was sie können und in die Rolle zuweist, die sie können. Und das ist vielleicht etwas, das ist, weiß ich nicht sicher, aber es ist so etwas, was sich bei mir Piotrowski aufdrängt. Man muss ihm klare Handlungsanweisungen geben und dann kann er die auch umsetzen. Man darf ihn halt nur nicht zu viel freischwebend einsetzen.
Zwei Kontakte. Man muss ihm, glaube ich, einfach sagen, und das ist so lustig, weil er halt ja wirklich auch mit Abstand nicht der beste Techniker im Mittelfeld der Fortuna ist. Aber er macht halt eben so viele Sachen eben auch richtig, dass er trotzdem immer wieder in der Position ist, dass man das, glaube ich, irgendwie ihm dann vielleicht trotzdem einfach so sagen konnte, dass man sagt, Kuba, zwei Kontakte. So, wenn du überlegst, spiel den Ball einfach sofort wieder zum Außenverteidiger, dann kriegst du den danach sofort wieder zurück, so, aber nicht überlegen, einfach sofort den Ball weiterspielen. Und ich glaube, wenn er das macht, wenn man ihm das vielleicht wirklich noch, wenn man ihm das irgendwie noch an die Hand geben kann, so, dann wird er halt ein noch viel, viel stärkerer Faktor irgendwie im Mittelfeld der Fortuna. Und das wäre richtig, richtig, richtig klasse.
Ja, aber halt ein Kontakt ist auch schlecht. Weil dann macht er halt auch Quatsch. Also diese zwei Kontakte ist so tatsächlich nicht so schlecht. Einmal, um halbwegs eine Kontrolle zu gewinnen und dann den Ball wieder abzugeben. Weil wenn er einen braucht, weiß ich auch nicht. Aber das
Er macht ja schon auch manchmal einen Meter mit dem Ball und so.
Ja, das stimmt schon. Er hat
ist einfach. Das sieht halt immer unabsichtlich aus, wenn es gut ist.
Ja, aber wenn er die Meter macht, dann ist ja meistens das Problem, dass er dann halt
nicht abgibt.
Genau, dann gibt er halt nicht ab, dann dreht er halt irgendwie ab und dann weiß er nicht richtig, was er machen soll. Dann spielt er einfach irgendeinen Pass in Richtung Elfmeterpunkt, wo halt vier Abwehrspieler warten und kein Fortuna. Ja, also wir halten uns jetzt hier auch sehr...
wir halten uns sehr lange nach.
Ich möchte nur noch mal zusammenfassen. An dem Tag war das ein typisches Kuba-Spiel. Er kann einem das Spiel verlieren, aber er kann auch dazu beitragen, dass man ein Spiel 3-0 gewinnt.
Ja, zeigt, glaube ich, einfach daran, wie frustrierend das wohl dann einfach teilweise für uns gewesen ist, irgendwie in dieser Leistung dann doch immer wieder diese Momente zu haben. Und da hatte die Fortuna ja wirklich eigentlich bis zur 30. Minute, fand ich, immer mal wieder Momente, wo man sich gefragt hat, warum man sich eigentlich von so einem schwachen Gegner so dermaßen in Bedrängnis bringen lässt. Also ich glaube, gerade bei dem zweiten eklatanten Fehlpass von Kuba, da muss dann letztendlich Kastenmeier mit einer sehr starken Parade irgendwie halten und hält da die Fortuna im Spiel, was einfach ganz eminent wichtig gewesen ist. Und man sieht halt einfach, die Ingolstädter machen einfach ihre Chancen nicht. Und man sieht es halt eben auch, glaube ich, in der 29. Minute, als es auf der linken Seite zu einem Einwurf für die Ingolstädter kommt. Die schaffen es dann mit einer ziemlich simplen Kopfballstaffette halt direkt in den Fünfer zu kommen und irgendwie versenken die halt diesen Ball nicht. Da hätte man sich wirklich nicht beschweren können, wenn es da mal mindestens 1-1 steht.
Was zu dem Zeitpunkt auch nicht unverdient gewesen wäre.
Absolut.
Ja. Aber zum Glück fällt 5 Minuten darauf das 2-0. Mit dem starken Pass von Kuba. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal beschreiben. Und dann macht Zimbo was wir lange nicht mehr so von ihm gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesehen haben, aber er zieht da nach innen und macht ein Tor. Und ich glaube, das gesamte Stadion gönnt es ihm wie fast niemand anderen.
Ich habe mich auch erinnert, dass, glaube ich, halt genau vor 17 Spielen, nämlich beim Auswärtsspiel in Ingolstadt, zum ersten Mal seit langem wir damals darüber geredet haben, dass Zimbo irgendwie endlich zurückzukommen scheint, weil er ja wirklich eine sehr lange Zeit sehr überspielt wirkte. In dem Spiel, also ihm scheint irgendwie diese Ingolstädter linke Abwehrseite halt zu liegen, hat er auch extrem viel irgendwie nach vorne angeschoben, hat sich dann aber, glaube ich, auch genau in dem Spiel verletzt, wenn ich mich richtig erinnere, und ist dann erstmal wieder ausgefallen. Aber fand ich irgendwie ganz spannend, mich daran zu erinnern, dass er halt schon mal mit den Ingolstädtern Karussell gefahren ist, irgendwie in dieser Saison. Und er macht das da wirklich extrem stark. Wieder mal geht man da schon über die rechte Seite. Und man muss vielleicht irgendwie auch über die rechte Seite gehen, weil einfach über die linke Seite nicht so wahnsinnig viel ging. Aber hat ja auf jeden Fall auch ausgereicht. Und ja, schön dann, dass wirklich dann irgendwie auch Zimbo nach sehr langer Zeit mal wieder irgendwie eine Bude macht und dann irgendwie auch noch eine wirklich schöne, muss man sagen.
Und dann ist es so, kurz darauf hat Ingolstadt dann nochmal eine Chance. Es gibt irgendwie so einen Steilpass, den Kastenmeier noch entschärfen kann, und dann ist irgendwie Ingolstadt auch der Zahn gezogen. Dann kommt bis zur Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel.
Ich muss jetzt euch noch mal eine Frage zu einem Spieler stellen, nämlich zu Daniel Ginczek, dessen Leistung ich irgendwie sehr ambivalent auch fand an dem Tag. Der macht sehr, sehr früh das 1-0, auch wirklich, muss man eigentlich auch noch mal darauf hinweisen, wie unfassbar frei man da im Strafraum zum Kopfball kommen kann, aber macht das eben auch sehr gut. Danach verletzt er sich dann halt, ich glaube irgendwie schon ein oder zwei Szenen danach, glaube ich, verletzt er sich dann und hat danach irgendwie nicht mehr so richtig einen Fuß auf die Erde bekommen. Nee. Hat zwar auch immer mal wieder bei diesen Steil-Klatsch-Aktionen mitgewirkt, aber da hat Hennings viel, viel mehr gemacht, hat da viel, viel besser ausgesehen. Und irgendwie hatte ich danach das Gefühl, dass Ginczek nicht mehr so viel gelungen ist. Es kam irgendwie immer einen Schritt zu spät, hat dann irgendwie hier mal einen Ball verdaddelt, hat dann irgendwie auch mal eine richtig gute Chance, wo er dann irgendwie jemanden aussteigen lässt, macht das dann aber dann irgendwie so schlecht, dass er halt sofort im Anschluss das taktische Foul ziehen muss und Gelb bekommt. Also das waren so ganz viele so Aktionen, dass ich dann irgendwie auch dachte, boah, wenn man den jetzt zur Halbzeit rausnimmt, wäre es auf jeden Fall irgendwie auch nicht so schlecht, ob es jetzt wegen der Verletzung ist, wegen der gelben Karte oder einfach, weil da eigentlich bis auf dieses 1-0 von ihm irgendwie nicht viel zusammengegangen ist.
Ja, das war auch, glaube ich, wenn ich das recht überblicke, sein einziger Abschluss im ganzen Spiel. Der ist dann drin. Und da kann ich es auch verstehen, wenn man dann als Trainer den noch ein paar Minütchen drauf lässt, weil vielleicht geht sein zweiter Abschluss ja auch rein. Aber insgesamt würde ich dir da vollkommen zustimmen. Ruben Hennings hatte jetzt auch nicht so viele Abschlusssituationen, aber der hat unglaublich viele andere gute Dinge gemacht. In der zweiten Halbzeit hat er sehr viel über die Außenbahn fast agiert und hat viele gute Dinge gemacht. Insgesamt sehr auffällig, dass die beiden Stürmer kaum Abschlusssituationen hatten, sondern eher die Spieler, die Außenstürmer, würde ich jetzt mal sagen. Insgesamt von den 22 Schüssen sind 11 von Appelkamp und Naray abgegeben worden, wo wir dann auch bei Schinter Appelkamp wären.
Und bei der linken Seite.
Ja. Jan, du wolltest mir heute, glaube ich, erklären, warum Schinter Appelkamp klar auf dem aufsteigenden Ast ist.
Naja, ob der jetzt klar auf dem aufsteigenden Ast ist, ja, vielleicht schon. Ich fand, also es ist offensichtlich, dass seine Seite halt abgefallen ist. Aber gut, das ist halt auch ein schwerer Vergleichsmaßstab, wenn die Fortuna zwei Seiten hätten, die so spielen wie Naray und Zimmermann, boah, wäre man halt schon länger nicht mehr im Abstiegskampf. Aber was ich bei Schinter Appelkamp gesehen habe, war ein Spieler, der konstant war, der keine Fehler gemacht hat oder keine großen Fehler gemacht hat, der sich Sicherheit gesucht hat im Passspiel und der dennoch eingebunden war, wenn es halt mal über links ging, gerade wenn man von hinten aus der eigenen Hälfte mal eine Umschaltsituation hatte oder nach dem Standard der Ingolstädter den Ball nach vorne zu treiben. Und das sind Dinge, die möchte ich eigentlich von Schinter Appelkamp sehen. Und die kann man natürlich, da können natürlich noch mehr gehen, das will ich gar nicht sagen. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass er nicht unbedingt davon profitiert hat, dass er mit Florian Hartherz gespielt hat. Ich will nicht sagen, dass weil Florian Hartherz schlecht das Spiel gemacht hat, das hat er nicht, sondern einfach, weil die nicht eingespielt sind, die beiden. Da fehlen so ein paar Laufwege vielleicht auch, die Hartherz offensiv eben weniger macht als Zimmermann auf der anderen Seite, wo er eben auch für den mitspielenden Außenstürmer Räume schafft und Möglichkeiten gibt, nach innen zu ziehen, weil man eben den Pass nach außen immer als Option noch hat und der Verteidiger, die Verteidigung das mitdenken muss, wenn der Linksverteidiger nach vorne kommt. Und ja, also es war jetzt kein ruhmreiches Spiel von Schinter Appelkamp, das war nicht eines seiner besten Spiele, aber angesichts dessen, dass er eben eine schwierige Saison hat, fand ich das wirklich vollkommen solide und auf dem Weg nach oben klingt jetzt ein bisschen stark, aber sich zu stabilisieren und eben seinen Platz in der Mannschaft zu finden.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er die Vorgaben, die er so hatte, gut erfüllt hat, dass er seine Rolle irgendwie verstanden und ausgefüllt hat. Und es ist nicht die gleiche Rolle, wie die Khalid Naray hat. Vor allem nicht, wenn du auf der linken Seite mit einem nicht eingespielten Duo mit Florian Hartherz, der auch offensiv ja Qualitäten missen lässt, die er nicht hat, die deswegen auch gar nicht versucht werden sollten. Deswegen, genau, ich möchte eigentlich auch Jan dabei pflichten. Ich fand, das war eine sehr ordentliche, solide und seriöse Leistung.
Ja, vielleicht löse ich mal auf, warum ich Jan jetzt hier so direkt angesprochen habe. Er schrieb das in unserem Spieltagschat schon zur Halbzeit und ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit bin ich auch dabei. Aber ich fand, in der zweiten Halbzeit sind auch noch mehr auffällige Aktionen. Er hat nochmal einen Abschluss, einen schönen. Insgesamt hat er es auch 6-mal probiert. Alles größtenteils außerhalb des Strafraums und manchmal auch sehr unglücklich. Und natürlich das Pressing, das vor dem 3:0, was eigentlich dann dazu führt, dass es zum 3:0 kommt, muss man auch sagen, das war super. Aber gerade in der zweiten Halbzeit würde ich das unterschreiben. Ich habe es in der ersten Halbzeit noch nicht so stark gesehen. Aber vielleicht sehen wir da in den nächsten Wochen tatsächlich ein Spiel, was vielleicht nicht mehr so auf Narei fixiert ist.
Ja, ich würde auch sagen, also von den 6 Abschlüssen, die er genommen hat, sind gefühlt von meiner Seite aus aber mal 5 geblockt worden und die waren wirklich alle von außerhalb des Strafraums. Also der hat wirklich gerade in der ersten Halbzeit, hat man gedacht, der nimmt einfach jeden Schuss, den er kriegen kann, auch wenn er aus 25 Metern ist. Aber ich glaube eigentlich auch bei Appelkamp sieht man einfach weiterhin, wenn er einfach so weitermacht, wird einfach irgendwann der Knoten platzen. So, der macht viel richtig, auch wenn ihm halt irgendwie das Glück fehlt oder irgendwie so die letzte Konsequenz manchmal. Aber wenn er, ich glaube auch, dass es, auch wenn es bei ihm persönlich nicht läuft, dass die Fortuna jetzt irgendwie erstmal ein paar Mal gewonnen hat, so, das wird ihm halt irgendwie auch gut tun. So. Und irgendwann, der wird nochmal richtig wichtig werden jetzt in den letzten Spielen. Und ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auch alle drauf freuen.
Das mit den Fernschüssen, das darf er gerne lassen. Aber ansonsten, ich glaube, es ist auch die Frage, was erwartet man von ihm? Erwartet man von ihm quasi so eine Bestphase unter Rösler? Würde ich jetzt nicht sagen, sondern wie schon hier angedeutet, einfach eine stabile Leistung und sich reinzuarbeiten allmählich wieder.
Ja, ich glaube, das hat irgendwie auch ganz, ganz viel damit zu tun. Kann man jetzt natürlich wieder küchenpsychologisch Kaffeesatz lesen, was eben auch er selber von sich erwartet. Ne? Weil ich glaube wirklich, es hat ihm nicht besonders gut getan, dass man ihm da im Sommer bei der U21 die Nummer 10 gegeben hat und damit halt irgendwie auch eine gewisse Erwartungshaltung halt irgendwie an ihn herangetragen hat, die er halt eben leider im Augenblick nicht erfüllen kann.
Zum Glück haben wir das nie gemacht. Ach, alle anderen haben den Hype-Train gefahren, aber wir haben immer gemahnt, lass den Jungen. Ja, wer hier mit No Shinta, No Party Slogans irgendwie Werbung für sich machen will, sollte sich schämen. Lass den Jungen alleine.
Das ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartung, Jan. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Natürlich dürfen wir die Hoffnung haben, aber die Erwartung natürlich nicht.
Ja, die Hoffnung darauf, dass ein anderer Spieler, den wir hier schon in den siebten Himmel gelobt haben, wieder an seine Form vom Anfang seiner Fortuna-Tage zurückfindet, darf man vielleicht auch bei Ao Tanaka bis auf einen absolut katastrophalen Weitschuss, den er ansetzt, ist mir nicht viel in Erinnerung geblieben. Insgesamt vielleicht auch eine Erklärung, warum Kuba momentan gesetzt ist, die momentane Form von Ao Tanaka.
Soll ich jetzt darauf antworten? Oder?
Ja, bitte.
Also ich muss sagen, ich habe ja schon zur Halbzeit die Auswechslung von Ginczek hier bei uns im Chat gefordert und auch die von Kuba. Und als dann Ao auch für ihn aufs Feld gekommen ist, das war dann glaube ich so um die 60. Minute rum, aber da war ja dann, glaube ich, der Stand war dann, glaube ich, auch schon 3-0 und der Platzverweis war für Marcel Gauss war irgendwie schon vonstatten gegangen. War ich aber trotzdem irgendwie nochmal ein bisschen ruhiger, weil einfach Tanaka dann einfach das ganze restliche Spiel genau das gemacht hat, was ich halt, ja, weswegen ich ihn halt so unglaublich schätze. Er hält halt einfach die Offensive am Laufen. Er sorgt einfach dafür, dass das halt alles ein gut geölter Motor ist. 2 Kontakte, er kriegt den Ball, schickt den sofort raus auf den Außen, bekommt ihn danach wieder, ist ständig anspielbereit. So, und das ist halt einfach was ich bei einem Spieler sehr, sehr gerne sehe. Er hat keine Bälle verloren und das fand ich jetzt, das war das, was mir, den furchtbaren Fernschuss habe ich auch gesehen, fand ich auch ganz, ganz grauenvoll, aber davon abgesehen, was mir extrem viel Optimismus gegeben hat, und das wird man jetzt ja vielleicht auch in den nächsten Spielen brauchen, weil Sobotka wird ja gegen Paderborn fehlen, Kuba hat auch schon 4 gelbe Karten, ist, dass er halt eben nicht versucht hat, diese komischen Zockereien zu machen, die er jetzt im Winter halt irgendwie so viel gemacht hat. So, dass er halt irgendwie den Ball bekommt und immer versucht, jemanden direkt aussteigen zu lassen mit einer Körperdrehung. Das hat er eben nicht gemacht, sondern einfach sich darauf konzentriert, was halt sein Ding ist, nämlich ja halt einfach Querpässe über 3 Meter zu spielen oder mal eine Seitenverlagerung und darüber hinaus irgendwie erstmal nicht so viel.
Hat aber schon auch von den eingesetzten Mittelfeldspielern am Wochenende die schwächste Passquote und muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass da irgendwie eine absolute Passsicherheit ausgestrahlt hat.
Ich bin da jetzt aber auch nicht so überzeugt von dem.
Aber du da, keine also, Ahnung.
Ja, man muss halt sagen, zu dem Zeitpunkt in der 60. nach der Funkelfeldstunde kommt er halt rein. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel halt vorbei.
Ja.
Es steht 3-0, darauf sind wir gar nicht mehr eingegangen. Ein ziemlich krasser Aufbaufehler, den die Fortuna aber auch dann auch irgendwo erzwungen hat, weil sie hoch steht und eine Reihe macht dann einfach auch perfekt. Und dann halt die gelb-rote Karte von Marcel Gauss, wo Gauss sofort abgedreht ist und wusste, dass es auch sehr zu Recht gelb-rot für ihn bedeutet hat. Und dann macht halt Ingolstadt das, was ich hier eben schon angedeutet habe, was sie vielleicht von Anfang an hätten machen können, sollen, denn sie stellen sich halt einfach komplett hinten rein. So, und dann, naja, so ein gut geölter Motor war das dann halt auch nicht mehr. Also die Fortuna hat einfach geflankt wie doof, 31 Flanken waren es am Ende. Davon ist aber auch nichts mehr angekommen, weil halt Ginczek nicht mehr dabei war. Es war halt so ein plätscherte einfach eine halbe Stunde vor sich hin, dieses Spiel. Es gab vielleicht nochmal den einen oder anderen kleineren Akzent, aber und halt einen Elfmeter, den man nicht bekommen hat. Aber das sind alles so Dinge, gut, da kann man sagen, da kann sich halt ein Spieler auch nicht auszeichnen.
Ja, auf der anderen Seite sind ja schon auch nochmal einfach dann viele Wechsel passiert. Klar, die zweite Wechselreihe hat dann ein bisschen gedauert, ne? Es gab zwei Wechsel zur 61. 75. Minute.
Ja, und dann 75. Und dann,
genau. Ja. So, und hatte ich, also ich war, habe mich so ein bisschen um das 4-0 betrogen gefühlt. Nicht nur, weil ich das auch im Tippspiel getippt hatte und es großmäulig im Chat angekündigt hatte. Aber genau das, was ihr meintet, ich fand auch, dass das einfach so hin vor sich hingeplätschert ist, aber auch weil keiner so richtig Bock hatte und also oder weiß ich nicht, wahrscheinlich
ja,
hat
nicht Bock, ich,
aber ich fand
aber
nicht. Aber warum so, warum gehst du nicht aufs vierte Tor? Einfach warum so, warum reißt man sich nicht noch für ein viertes Tor, vor allem die Leute, die neu reinkommen, reißt man sich nicht noch ein bisschen den Arsch auf? Die spielen erst in der Woche wieder. Und die Leute, die jetzt nicht gespielt haben, also so, die haben 3-0 gewonnen, alles wunderbar, man kann das auch verwalten und so, aber ich war tatsächlich so ein bisschen doch irgendwie enttäuscht, weil es dann so ein bisschen lustlos wurde.
Na, es war halt, ich würde sagen, es ging halt um eine Sicherheit, die man haben wollte. Man wollte halt nicht in Dinger reinlaufen, man wollte halt nicht das 3-1 kassieren,
ja.
Weil man dann doch vielleicht ins Denken kommt und es gibt ja noch diese Chance von Kutschke, die der Device
grandios.
Ja, der ist der Erste, ein bisschen zu spät, aber man wusste jetzt schon, wenn der Ingolstädter jetzt nicht abzieht, dann kommt Jordi von hinten und dann brauchst du es auch nicht versuchen. So.
Gute Grätsche. Dann
packt er da nicht schön die Grätsche aus, wird er gut gemacht. Ich glaube, das war nicht eine Frage des Einsatzes, sondern wenn man es negativ sehen will, war es halt so, also man ist auf Sicherheit gegangen und es fehlten dann vielleicht tatsächlich auch die Mittel. Also Rufen Hennings zum Beispiel war plötzlich linker Außenstürmer ab einem gewissen Zeitpunkt, er ständig auf links zu sehen, hat er selber Flanken reingeschlagen, wo man sich denkt, ja, Rufen, wenn du das jetzt machst, wer ist denn dann in der Mitte? So. Und das spricht übrigens auch für Rufen Hennings, der ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht hat, hat mir sehr gut gefallen, voller Einsatz, eben genau die Dinge, die man von ihm idealerweise bekommt, schöne Verlagerung, gute Pässe gespielt. Aber das fehlte dann halt auch so ein bisschen. Und
war halt nicht in der Mitte, ne? Bitte? Emma war halt nicht in der Mitte.
Nee.
Also eigentlich sollte er immer da sein.
Ja, es war alles so, ich weiß auch nicht mehr, was man sich da. Vielleicht war es auch einfach so ein hinplätscherndes Spiel, ist dann auch okay. Ja, wenn du 3-0 führst, ist es jetzt auch bescheuert, sich darüber zu beschweren.
Ja, ich kann es auch schon irgendwie verstehen, was du sagst, Moritz. Ich habe irgendwie dieses Gefühl auch so ein bisschen gehabt. Ich dachte, boah, da wäre eigentlich noch viel, viel mehr möglich gewesen. Meinte dann ja, glaube ich, auch immer der Sky-Reporter, dass die Fortuna da jetzt irgendwie gerade die Chance hat, eigentlich das Torverhältnis ins Plus zu drehen, weil man jetzt, glaube ich, am Ende bei minus 1 irgendwie rauskommt. Was man aber auch nicht vergessen darf, dass das erstmal ein unglaubliches Fund ist, weil man halt auch einfach ein klar besseres Torverhältnis jetzt halt schon hat als alle anderen Konkurrenten da unten. Ja. Und was man halt eben auch bedenken sollte, und das ist, glaube ich, der ganz zentrale Punkt, Jan hat das gerade so ein bisschen angerissen, es ist eben der erste 0-0 Heimsieg der Fortuna in dieser Saison. Und es ist auch erst das dritte Mal, dass die Fortuna zu null gewinnt. Das ist jetzt nach dem Regensburg-Spiel das zweite Spiel, wo man halt kein Tor kassiert. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich wichtig, weil das gibt einer Mannschaft und vor allem auch einer Hintermannschaft jetzt irgendwie nochmal eine Sicherheit. Und das ist besser, als wenn man das Spiel am Ende 5-1 gewinnt. So, dass man einfach, wenn man weiß, was das, glaube ich, mit einem Torwart macht und was es mit Innenverteidigern macht, wenn man zu null spielt oder wenn man das eben nicht tut, wenn man halt immer so viele Gegentreffer bekommt und dass man da jetzt halt irgendwie auch mal so diese Sicherheit irgendwie reinbekommt, dass man sagt, so, ey, hier gegen uns geht jetzt halt einfach nix so. Und ich glaube, das hat einen ganz, ganz wichtigen psychologischen Effekt.
Ja, das Spiel plätschert eine halbe Stunde beim Stand von 3-0 seinem Ende entgegen und ich kann leider diese Besprechung des Spiels nicht beenden, ohne zu sagen, dass ich fand, insgesamt auch die Stimmung in der Arena plätscherte so dahin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht am Außenmikro schlecht positionierten des Fernsehens lag, aber insgesamt fand ich dafür, dass es eine überzeugende Leistung insgesamt war, 3-0, 22 Schüssen, war insgesamt wenig los im Stadion.
Ja, es gibt ja auch irgendwie immer noch keinen organisierten Support und irgendwie letztendlich weiß ja, glaube ich, auch keiner von uns da, dass man irgendwie was wirklich Vernünftiges zu sagen könnte. Ich konnte das Spiel ja aus Gründen leider nicht im Stadion verfolgen. Und ja, aber stimmt schon. Also man hatte echt das Gefühl, dass es eigentlich sowohl auf dem Rasen als auch neben dem Rasen dann halt irgendwie so dahin ging. Und ich glaube, das hat ja dann auch der Schiedsrichter so gesehen, hat das Spiel dann ja irgendwie relativ pünktlich abgepfiffen. Auf meinem Blog hier für die zweite Halbzeit stehen größtenteils irgendwelche Auswechslungen und sonst nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ich hatte auch dann das Gefühl, das war nicht mehr, also das war schon noch eher ein Muster ohne Wert. Ne? Also so viele Erkenntnisse kann man da jetzt, glaube ich, auch für die Zukunft irgendwie nicht mitnehmen. Und das ist auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Es ist total wichtig, dass die Fortuna dieses Spiel gegen einen viel, viel schwächeren Gegner überzeugend gewonnen hat letztendlich. Und dann kann man jetzt ja mit einem ganz, ganz anderen Gefühl in die nächsten Aufgaben gehen.
Und ich habe schon noch eine Frage.
Nee, ja.
Und zwar das genau das mit Ruven Hennings, der auf den linken Flügel ausweicht. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Appelkamp und Hartherz nicht ultra gut offensiv harmoniert haben. Aber das ist doch eher ein Fehler im System, als dass das so gewollt ist, oder nicht?
Weiß ich
also,
nicht.
Also da muss man sich... Meinst du?
Also die Frage ist, ob die Idee war, dass... Schinter, der ja zu der Zeit, wo ich es mir aufgeschrieben habe, noch auf dem Platz war, ein bisschen zentraler spielen soll und man vielleicht sogar generell das ein bisschen anders spielen wollte. Es war zu kurz, es war eine Viertelstunde, die man so gespielt hat, um das abschließend zu bewerten. Aber vielleicht war es auch kein Fehler im System. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich glaube. Ich wollte nur noch sagen, bevor wir jetzt so langsam überleiten zum nächsten Spiel. So einen starken Beginn einer Trainerkarriere hat, so konnte ich es nachlesen, bisher noch niemand hingelegt. Das sind jetzt 10 Punkte aus den letzten, bei Fortuna. Das sind jetzt 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen unter Tune und in der Tune-Tabelle ist man auch Tabellenführer der letzten 4 Spiele. Man muss es nicht übertreiben. Ich weiß, es war jetzt vielleicht auch den Gegnern geschuldet, aber ist doch eine schöne Momentaufnahme.
Ja, gleichzeitig muss man halt sagen, es gibt vermutlich nichts Fortuna Düsseldorferiges, als wenn man einen sensationellen, unfassbaren Trainerstart hinlegt und in der Tune-Tabelle Erste ist, man trotzdem nur im kleinsten Trippelschritten aus dem Abstiegskampf herauskommt, weil alle anderen Mannschaften auch punkten. Und ich will nicht sagen, Tim, dass ich dich dafür mitverantwortlich mache, aber ich mache dich schon mitverantwortlich dafür, weil du hier anfängst rumzujinxen und sagst, ja, aber das Hamburg-Spiel, da sind wir ja schon quasi, da ist die Saison ja schon gelaufen. Mindestens dieser direkt verwandelte Eckstoß von Sandhausen. Mindestens der geht auf dich. Ja, wenn nicht noch mehr.
Okay. Und das Beste ist ja, dass der Spieler, der diesen Eckstoß verwandelt hat, ist ja einer von denen, die ja am Ende das Casting bei der Fortuna gegen Florian Hartherz verloren haben, ne? Vor 2 Jahren im Sommer.
Wer war das?
Okuruji, das war, glaube ich, halt einfach ein Linksverteidiger, wo man sich damals schon gefragt hat, warum ja. man nicht so jemanden verpflichtet. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir freuen uns hier trotzdem erst noch, dass die Fortuna in der Tune-Tabelle vorne liegt, was ja eben auch damit zu tun hat, dass man da jetzt ein paar leichte Gegner hatte und dass man 3 Heimspiele hatte in diesen 4 Spielen, aber das ist ja eben auch eine unfassbar wichtige Qualität, dass die Fortuna jetzt endlich wieder Heimspiele gewinnt. Und das war jetzt ja ganz lange nicht der Fall, aber eigentlich ist die Fortuna ja auch immer eine Mannschaft, die wenigstens sich auf ihre Heimstärke verlassen kann. Und das wird sie jetzt hoffentlich auch in den zukünftigen Saisonspielen noch weiter tun können.
Einer dieser leichten Gegner, muss ich noch eben sagen, wird übrigens seit gestern oder seit heute trainiert von einem gewissen Mike Büskens. Ein Gruß geht raus von hier. Das kann nur gut gehen. Also wenn jemand sagt, da hängt mein ganzes Herz dran, das kann nur gut gehen.
Also gegen die 4 Gegner gab es in der Hinrunde 3 Punkte weniger insgesamt.
Okay.
Genau, wir haben jetzt schon über den HSV geredet, wir haben jetzt schon über Schalke kurz geredet. Kommen wir jetzt zur dritten Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld, für die Saison aber eigentlich schon gelaufen ist. Und die Fortuna hat auf jeden Fall, sollte sie dieses Auswärtsspiel gewinnen, die gute Chance, auch zu den Mannschaften aufzuschließen, für die diese Saison schon gelaufen ist. Das haben wir ja auch letzte Woche schon gehört, dass die Fortuna auf bestem Weg dahin ist. Und wie gesagt, die erste Gelegenheit dazu, vielleicht wirklich irgendwann in dieser Saison das etwas ruhiger ausklingen zu lassen, bietet sich, wie gesagt, jetzt am Samstag beim SC Paderborn. Wir sind ja, glaube ich, hier im Podcast alle keine großen Freunde dieser Mannschaft, schon irgendwie so eine Art Angstgegner. Da sieht die Fortuna häufig extrem schlecht aus. Und die Fortuna muss ja dann durchaus auch auf den einen oder anderen verzichten. Aber es gibt eben auch Dinge, die einem vielleicht ein bisschen Hoffnung machen können. Nämlich, die Paderborner sind in dieser Saison extrem heimschwach. Haben erst 2-mal zu Hause gewinnen können, gerade mal 11 Punkte in 13 Spielen geholt. Und das ist eigentlich auch der Grund dafür, dass sie mittlerweile, nachdem sie eigentlich ganz gut in die Saison gekommen sind, etwas haben abreißen lassen haben müssen. Und deswegen jetzt eigentlich auch die Saison irgendwie kompetitiv austrudeln lassen können. Und man merkt es auch, dass da jetzt so ein bisschen die Schärfe verloren gegangen ist. Man hat in den letzten 12 Spielen gerade mal 2-mal gewinnen können. Einmal davon allerdings jetzt gerade an diesem Wochenende mit einem 4-3 in Kiel. Und das setzt irgendwie auch schon so ein bisschen die Agenda. Bei Paderborn kommt es sehr häufig zu extrem offenen Spielen, zu so Scheibenschießen. Allein in der Woche davor hat man gegen Aue 3-3 gespielt, hat 2 Tore in der Nachspielzeit geschossen. Also man merkt schon, da ist irgendwie immer relativ viel los. Und ich finde ein bisschen schwer zu greifen, einfach worauf man sich da einzustellen hat. Irgendwie auch, weil sie relativ variabel agieren. Man hat schon irgendwie den Fokus darauf, dass man eher offensiv spielt, findet da aber nie so richtig die Balance. Also das heißt, wenn man halt irgendwie mal schafft, hinten die Null zu halten, das hat man in der Saison nur 2-mal insgesamt geschafft, dann gewinnt man halt auch nicht. Also so richtig sucht Lukas Kwasniok da halt irgendwie noch die richtige Balance und schafft das halt vor allen Dingen in den Heimspielen eben auch nicht. Darauf setzt er wo wir uns jetzt irgendwie auch schon drauf freuen können, nämlich auf ein 4-4-2 oder 4-2-3-1, allerdings mit Raute, wenn er 4-4-2 spielt. Und das ist auch das, was ich jetzt gegen die Fortuna erwarte. Und da bin ich dann extrem gespannt, ob Tune dann halt auch das flache 4-4-2 der Fortuna dagegen setzen wird, was dann ja ein bisschen anders in der Anordnung ist. Ja, und das wird ja vor allem deswegen wahrscheinlich irgendwie auch besonders spannend zu sehen sein, wenn man halt eben auf den Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld, auf Marcel Sobotka, verzichten werden muss. Verzichten muss Paderborn halt irgendwie auch auf ihren bisher besten Spieler, weil man den im Winter abgegeben hat. Mit Sven Michel ist der Spieler, der bis jetzt zu diesem Wochenende noch in der zweiten Liga der erste der Scoring-Liste war, zu Union Berlin gewechselt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an das Hinspiel, als Sven Michel mit Clara, also vor allen Dingen mit Clara in der Verteidigung gemacht hat, was er wollte. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt beide nicht sehen werden. Also ich hatte mir eigentlich schon die ganze Zeit immer gedacht, weil ich auch so ein bisschen die Entwicklung von Christopher Clara diese Saison ein bisschen verfolgen wollte, dass ich unbedingt sehen wollte, wie er halt in der Rückrunde gegen Sven Michel spielt und daran irgendwie so ein bisschen festzumachen, wo seine Entwicklung hingeht. Jetzt wird er wahrscheinlich auf der Bank sitzen und Sven Michel spielt bei Union Berlin. Bisschen schade. Aber ja, auf jeden Fall hat sich Paderborn im Winter dafür entschieden, ihn abzugeben. Und ja, diese Schlagkraft vorne hat man irgendwie auch noch nicht so wirklich ersetzen können. Auch wenn man mit Felix Platte einen anderen sehr guten Mittelstürmer hat. Man hat mit Philipp Clement einen sehr guten Zehner, der schon mal bei Paderborn, glaube ich, über 20 Scorerpunkte gesammelt hat, vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Man hat Florent Muslia ausgeliehen für den Flügel. Wem der nichts sagt, das ist der Hannoveraner, der in der Nachspielzeit im November dieses Traumtor der Fortuna in den Giebel gesetzt hat. Und ja, auf wen man auf jeden Fall mal schauen konnte, das ist so ein bisschen die Überraschung der Saison, das ist Ron Schallenberg. Da hat Paderborn mal wieder irgendjemanden aus dem Hut gezaubert, von dem man noch nie was gehört hat. Spielt extrem stark auf der Doppel-6 und hat als Kapitän mittlerweile wen abgelöst, Jan?
Uwe Hünemeyer.
Genau so ist es.
Und das ist übrigens noch ein Schlager. Wie kann das eigentlich sein? Aber ist egal.
Ja, also das zeigt ja auch mal wieder, dass bei Paderborn einfach die Prioritäten absolut nicht richtig liegen. Nee. Und ja, bevor ich jetzt hier ans Ende komme, müssen wir natürlich noch über einen anderen Liebling dieses Podcasts reden. Und das ist natürlich Kelvin Ofori. Wie steht's bei Kelvin Ofori? Hat bisher 7 Spiele gemacht, davon 2 von Beginn an. Ja, alles eher durchwachsen. Hat aber eins von diesen beiden Spielen von Beginn an jetzt am Wochenende beim Auswärtssieg beim 4:3 in Kiel gemacht. Wurde dann in der 40. Minute ausgewechselt und der Trainer hat hinterher gesagt, dass das der Schlüssel zum Sieg im Spiel war.
Weil dadurch halt oh Gott, der arme Junge.
Struktur und auch defensive Absicherung
gekommen ist. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Grauen. Scheiße.
Ja, schön.
Oh Mann. Ja, wie wird denn Tune oder wer auch immer sich für die Aufstellung und die Ausrichtung der Mannschaft verantwortlich zeichnen wird, auf die Ausfälle von Cello, von Gavuri und so weiter reagieren, wenn wir mal hoffen, dass nicht noch weitere Spieler jetzt unter der Woche ausscheiden?
Ja, die Sorge muss man leider haben. Ne? Also da kann natürlich noch ein bisschen was kommen. Amoritz, du
wolltest. Ist Botze wieder fit. Also den könnte man ja zumindest als den defensiven Part aus diesem Mittelfeld, der kann genauso sich auch zwischen die Innenverteidiger stellen und mit aufbauen, wenn die Außenverteidiger vorrücken. Das ist auf jeden Fall eine Hoffnung.
Das wäre natürlich optimal, ja, wenn der wieder fit ist.
Ja, also die Marcel Sobotka zu ersetzen, wird echt ein richtiges Problem. Ja. Also sowohl, weil man halt nicht die Spieler hat, also für die Position ist man schlecht aufgestellt, hört sämtliche Folgen zu dieser Saison dazu, sondern aber auch, weil Marcel Sobotka wirklich gut drauf ist und so keine Fehler macht, Räume zuläuft, irgendwie eine solide bis sehr gute Leistung
ablassen. Was gut für die aktuelle sportliche Situation der Fortuna ist, schlecht, weil sein Vertrag ausläuft und andere Mannschaften da auch auf die Idee kommen könnten, dass das eine gute Ergänzung wäre im Sommer. Aber ihn zu ersetzen sehe ich eigentlich als fast nicht einlösbare Aufgabe. Herausforderung.
Ja. Ja, auch gerade, weil es ja wahrscheinlich heißt, dass wenn Boczek nicht fit ist und dass man dann ja vielleicht, wenn man wieder mit dem 4-4-2 spielt, dass man dann mit dem Mittelfeld Tanaka Kuba spielt und die beiden passen einfach, finde ich, nicht gut zusammen. Also das wird nicht so gut funktionieren, glaube ich.
Ich sehe ja schon Edgar Pripp in der
Startelf. Ja, ich auch.
Boah, den vergesse ich immer, ja, stimmt. Ja. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Bei dem Fußball, den man gerade spielt, ist es vielleicht wirklich nicht so schlecht, ne? Also hier Hashtag weniger Fußballwagen und so weiter. Ne? Einfach simpel nach vorne prallen lassen und fertig. Da ist Pripp, glaube ich, wirklich der bessere Spieler, als es dann Tanaka dafür ist.
Ja, vor allem das ist ja auch nicht nur der Einzelspieler, sondern es ist auch immer noch die Kombination.
Ja.
Puh, und Tanaka und Piotrowski, das sind halt zwei, die wirklich für Quatsch prädestiniert sind.
Absolut.
Also Pripp ist ja wirklich auch nicht kein Leistungsträger und macht, also auch seine Verpflichtung hat sich nicht ausgezahlt. Und die Hoffnung, aber vielleicht ist er doch die sichere, ich werde das bereuen, das gesagt zu haben, aber die sichere Wahl.
Also ich gehe fest davon aus, sollte Adam Boczek noch nicht fit sein, um zu starten, dass man mit Edgar Pripp statt zu Boczka beginnt. War ja auch
Adam Boczek ist wieder fit.
War ja auch die positionsgetreue Auswechslung am Sonntag.
Ja, die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man nochmal irgendwie das System wechselt, ne? Also auch das könnte ich mir vorstellen. Dass man mit einem Dreier-Mittelfeld agiert, um das halt irgendwie aufzufangen, weil egal, ob man jetzt mit Pripp oder mit Tanaka spielt, da ist einfach insgesamt viel zu wenig defensive Absicherung da. Mit einem dritten Spieler könnte man das irgendwie auffangen, aber man würde sich da natürlich eben auch extremer Qualität vorne berauben, wo man mit Sicherheit die Paderborner auch irgendwie gerne mit beschäftigen würde, dass sie sich halt mit Ginchek und mit Hennings auseinandersetzen müssen. Sind wir auf jeden Fall extrem gespannt.
Und drücken die Daumen, dass nicht noch weitere Ausfälle dazukommen.
Absolut. Ja, das Gute ist, dass man sich jetzt ja durch die vielen Siege so ein bisschen in die Lage gebracht hat, dass jetzt die nächsten beiden Spiele gegen Paderborn und gegen den HSV so halbe Bonusspiele sind, bevor irgendwie dann wieder wirklich wichtige Spiele kommen, wo man einfach nicht punkten muss. Also das meine ich damit. Von daher schauen wir wirklich mit großem Interesse auf dieses Spiel. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Wirst du denn das Spiel überhaupt irgendwie verfolgen können, Moritz?
Mal sehen. Hat ja jetzt am Sonntag geklappt. Könnte auch wieder. Ist das wieder Sonntag?
Ich hab's gar nicht. Nee, Samstag.
Okay. Also kurze Woche.
Ja, kann klappen. Ich sage euch rechtzeitig Bescheid.
Alles klar. Sehr gut. Es werden hoffentlich genug Leute von uns hier aus dem Podcast das Spiel auf jeden Fall sehen können, sodass wir dann auch nächste Woche wieder für euch aufnehmen können. Wie gesagt, habt eine gute Woche, bleibt gesund und schaltet wieder ein.
Ciao, ciao.
Ciao.